Ja, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. So das letzte halbe Jahr war irgendwie so eine Null-Diät oder eine ziemlich krasse Diät, zumindest was gemeinsames Singen angeht. Ich hoffe, dass du jetzt eine gute Lobpreiszeit hattest. Wir waren jetzt gerade hier im Studio zu viert und haben zusammen gesungen. Ich habe das total genossen. Es ist vielleicht kein Vergleich mit dem, was wir vielleicht vor Corona hatten, zu 200 in einem Raum zu sein und gemeinsam zu singen. Aber ich möchte dich ermutigen, die Gelegenheiten, die wir haben, zu nutzen, um gemeinsam am besten, wenn du nicht alleine zu Hause bist, zumindest gemeinsam mit dem Worship-Team vorne auf dem Bildschirm zu singen und nicht einfach nur das zu konsumieren. Wenn du das gerade vielleicht versäumt hast, ich möchte dich einladen, nach der Predigt nochmal in dem Response-Song mitzusingen. Das lässt dein Herz aufblühen, wenn du gemeinsam mit anderen Leuten zu Gott singst. Dankeschön an alle Lobpreiser, die diese Lieder beigesteuert haben. Vielen Dank. Ja, wir Webers, wir kommen gerade aus dem Familienurlaub zurück. Wir waren jetzt 2 Wochen lang in der Bretagne und haben das einfach nur genossen. Urlaub ist etwas Wunderbares. Ganz viel Natur, die Weite genießen, einfach auch in der Sonne chillen. Vor allem meine Schwester Silke, die nutzt jeden Sonnenstrahl, um zu lesen und die Sonne aufzutanken. Super wichtig aber auch für uns Webers ist ganz viel Knoblauch essen, weil da, wo man ist, da kennt einen ja keiner. Das ist ganz toll im Urlaub. Also Urlaub bedeutet eigentlich einfach mal durchatmen, Weite genießen, neue Erfahrungen machen, den eigenen Horizont erweitern. Vielleicht dadurch, dass man was liest, was einen weiterbringt, den Horizont erweitert oder auch einfach nur die Zeit mit der Familie genießt und da auch wieder neue Perspektiven bekommt. Das ist für uns so Urlaub, für uns als Familie, einfach mal raus aus der alten Routine, raus aus dem Trott. Das brauchen wir manchmal einfach. Ne? Es ist ja gerade die Sommerurlaubszeit. Manche von euch waren schon im Urlaub. Ich habe gesehen im Live-Chat vorhin, manche von euch gucken aus dem Urlaub zu. Ganz liebe Grüße zu euch in den Urlaub. Schön, dass ihr mit dabei seid, trotzdem im Gottesdienst. Genießt diese Mischung aus Gott feiern und Urlaubsgefühl. Das ist ganz toll. Wir brauchen das. Wir müssen raus aus dem Trott. Wir müssen raus aus der Routine manchmal, weil sobald etwas so Routine festgefahren ist, wird alles irgendwie schwer. Ist doch so. Auf der Arbeit, in der Familie, aber auch eben in unserer Beziehung zu Gott, in unserem Leben mit Gott. Es kann passieren, dass dein geistliches Leben so in den einseitigen Trott reinkommt. Wenn du eine Weile Christ bist, dann hast du das sicherlich schon erlebt. So ein Trott, der unsere Seele zermürbt. Man verkommt so zum Routine-Christen manchmal. So hat man das Gefühl. Man fühlt sich einfach so, als würde man einfach auf Autopilot fliegen. Aber die ganze Aufregung und das ganze Excitement von dem Anfang des Lebens mit Jesus, das verpufft so ein bisschen. Und man ist so drin in so einem Sumpf und kommt da nicht raus. Deine Gebete, die fühlen sich kraftlos an. Man sagt es so, das Gebet geht bis zur Zimmerdecke und nicht weiter, hat man manchmal das Gefühl. Deine stille Zeit, die hast du schon lange stillgelegt. Du erlebst viel weniger mit Jesus, als du vielleicht am Anfang, als du Jesus zum ersten Mal kennengelernt hast, getan hast. Und in deiner Hausgruppe hat auch keiner mehr in den letzten 12 Monaten irgendeinen neuen Gedanken geäußert. Du fühlst dich einfach irgendwie geistlich angeschlagen. Auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist super weak und 10 ist richtig, richtig stark. Wie glücklich bist du aktuell mit deinem geistlichen Leben? Wie glücklich bist du aktuell mit deinem Leben mit Gott, mit einer Gottesbeziehung? 0 ist, jo, sehr, sehr schwach. Mitte ist, ja, man kann nicht klagen. Und 10 Punkte ist, hey, läuft super, super gut. Stell dir mal diese Frage. Vielleicht fühlst du dich aktuell Corona-bedingt oder überhaupt aus verschiedenen Gründen gerade geistlich angeschlagen. Vielleicht unausgeglichen. Dann kann es sein, dass du vielleicht eine Veränderung deines geistlichen Speiseplans brauchst. Das ist so der Grundgedanke, der uns in diese neue Predigtreihe reinbegleiten soll. Wie ernährst du dich geistlich? Und wie zeigst du Jesus, wie zeigst du Gott, dass du ihn liebst? Das ist eigentlich eine Seite, zwei Seiten von derselben Medaille. Wie holst du dir Kraft von Gott und wie zeigst du Gott, dass du ihn liebst? Wir Protestanten oder protestantisch geprägten Christen, wir ernähren uns eher einseitig, so mit Tunnelblick. Also wir sind als Protestanten eher so kopfgeprägt, rational geprägt, sehr eindimensional. Und die Folge ist dann oft geistliche Mangelernährung. Und ich glaube, das ist tatsächlich für viele von uns eine ganz bittere Realität, dass wir geistlich fehlernährt sind. Aber wenn wir in die Bibel reingucken, dann sehen wir ganz viele Persönlichkeiten und Menschen, die sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise geistlich ernährt haben, beziehungsweise die auf ganz unterschiedliche Art und Weise Gott gezeigt haben, dass sie ihn lieben. Denk mal an Abraham. Abraham war ein ganz sakramentaler Typ. Der ist überall da, wo er hingelaufen ist, da hat er erstmal einen Altar gebaut, um dort Gott anzubeten und ihm zu opfern. Oder denk mal an Mose und Elia. Das waren zwei Typen, die haben Gott ihre Liebe dadurch ausgedrückt, dass sie Ungerechtigkeit konfrontiert haben und gegen die Unterdrückung von Menschen angegangen sind. Oder König David. König David, der zeichnet sich dadurch aus, dass er ein super enthusiastischer Mensch war. Der hat Gott seine Liebe ausgedrückt durch ganz viel Begeisterung und durch Poesie und Lieder. Oder sein Sohn Salomo, der war ein bisschen anders drauf. Der hat nicht so viel gesungen und getanzt in Unterhosen auf der Straße, so wie König David, sondern der hat seine Liebe Gott gegenüber so ausgedrückt, dass er besonders großzügige Opfergaben gegeben hat. Oder Maria von Bethanien, die vorhin schon im Live-Chat erwähnt wurde und Maria von Magdala genannt wurde, ist nicht so wichtig. Maria von Bethanien, ihr kennt alle die Geschichte, wo sie diesen Streit hat mit ihrer Schwester Martha. Maria war eher eine kontemplative Anbeterin, die einfach staunend zu Jesu Füßen saß. Verschiedene Menschen sind verschieden drauf. Die Grundthese unserer aktuellen Predigtreihe ist, du bist dazu geschaffen, Gott mit allem, was du bist, anzubeten und deine Liebe auszudrücken. Man könnte auch sagen, Gott ganzheitlich zu lieben. Das ist auch das Ziel dieser Reihe, dass du befähigt wirst, im Lauf der nächsten 9 bis 10 Wochen zu lernen, befähigt wirst, Gott deine Liebe auf neue Weise, auf tiefergehende Weise auszudrücken. Dass du nicht so rausgehst aus der Reihe, wie du reingegangen bist, und dass du ein sehr viel größeres Spektrum hast, ein sehr viel breiteres Fundament, auf dem du Gott erleben kannst und Gott sagen kannst, wie sehr du ihn liebst. In den kommenden Wochen sind es tatsächlich 9 Wege, die wir euch vorstellen möchten, und die blenden wir euch mal kurz ein. Könnt ihr mal reingucken, ich lese die jetzt nicht alle vor. Wichtig ist, es geht nicht darum, für dich herauszufinden, welches der beste Weg ist, Gott die Liebe auszudrücken und sich auf den zu versteifen. Also diese Predigtreihe und dieses Diagramm hier auch, die funktioniert eher anders, wie ein Ernährungskompass, also wo dann so Fette und Eiweiße und Kohlenhydrate, Vitamine und so weiter aufgezählt werden. Und du suchst dir nicht eins aus, oh, ich stehe voll auf Eiweiße oder voll auf Kohlenhydrate oder voll auf Vitamine, sondern das Ziel ist eigentlich, eine breite Ausgewogenheit zu erzielen, um eine geistliche Mangelernährung zu vermeiden. Das ist der Grundgedanke von dieser Predigtreihe. Und da haben wir auch ein paar Buchtipps. Die stellen wir euch nachher auch als auch in die Videobeschreibung mit unten rein. Die möchte ich euch einfach vorstellen. Die könnt ihr euch besorgen, wenn ihr wollt. Und parallel zur Predigtreihe mitlesen. Wir haben zum einen die 3 Farben deiner Spiritualität von Christian Schwarz. Ist sehr empfehlenswert, finde ich sehr gewinnbringend, wenn man es richtig liest. Dann von Gary Thomas. 9 Wege, Gott zu lieben. Da merkt ihr schon, wir haben den Titel der Predigtreihe von diesem Buch geklaut und auch die Grundstruktur haben wir von dem Buch übernommen, wenn ihr das lesen möchtet. Ich muss gestehen, ich habe noch gar nicht alles gelesen davon, also ich kann euch nicht sagen, ob alles gut ist, aber wir nehmen das als Orientierungsrahmen. Dann ein Buch, das ich euch empfehlen kann, leider hier nur in der englischen Version, von Richard Foster, im englischsprachigen Bereich ein Klassiker, Streams of Living Water. Die deutsche Version heißt, glaube ich, Viele Quellen hat der Strom. Da geht's. Das klingt jetzt sehr trocken, ist aber mega praktisch und hilfreich. Kann ich euch nur empfehlen. Viele Quellen hat der Strom. Da geht es um die Kirchengeschichte und welche Strömungen in der Kirchengeschichte es gibt und was man von denen lernen kann. Immer auch mit Praxistipps in dem Buch. Dann eine Buchempfehlung ist eher dünn. Habe ich auch nur die englische da. Thinking, Loving, Doing, unter anderem mit Beiträgen von Rick Warren, Francis Chan und John Piper. Das sind ja schon mal 3 meiner Lieblingsautoren in einem Buch. Sehr, sehr empfehlenswert. Und dieses Buch werdet ihr auch kennenlernen von Andreas Kusch. Das Herz auf Gott einstimmen. Das ist ein Buch voll mit geistlichen Übungen. Und wir werden ab nächster Woche euch immer mindestens eine geistliche Übung mit ans Herz legen für die folgende Woche, um das mal auszuprobieren. Passend dann eben zu dem Thema, das wir behandeln im Gottesdienst, gibt es dann immer mindestens eine geistliche Übung, entweder aus diesem Buch oder einem anderen guten Buch. So viel dazu. Wie gesagt, wenn es jetzt für euch zu schnell war, einfach nachher mal runtergucken. Dann haben wir das auch in der Videobeschreibung mit drin. Jetzt steht es da noch nicht, aber wenn du diesen Gottesdienst nachguckst, wird es da drin stehen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen lernen, Gott mit allem, was wir sind, oder in Anführungsstrichen ganzheitlich zu lieben. Aber wie sieht es konkret aus? Und da habe ich euch einen Text mitgebracht aus dem Matthäusevangelium. Matthäus 22, die Verse 35 bis 38. Nun versuchte ein Gesetzesgelehrter, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn: Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Gesetz, damit ist die Tora gemeint, also die damalige Bibel, so das großer Teil des Alten Testaments, das wir heute haben. Was ist das wichtigste Gebot? Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte Gebot und das wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Also Gehorsam, Ehrfurcht, Nachfolge, Verbundenheit, Ehrerbietung, das sind alles Facetten, die unsere Beziehung mit Gott ausmachen sollen, aber sind eher Nebenprodukte, sind Beieffekte und nicht der Kern dessen, was unsere Beziehung zu Gott ausmachen soll. Was Jesus in Matthäus 22 sagt, da spricht er genau den Kern an. Er sagt, das Wichtigste, das Allerwichtigste, die wichtigste Sache für unsere Gottesbeziehung ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so in die christliche Welt guckst und so in die Social Media und so weiter. Viele Christen benehmen sich nicht so, als hätte Jesus wirklich gesagt, hey, das wichtigste Gebot ist Gott lieben. Ist dir bewusst, dass das aus dem Alten Testament zitiert von Jesus, aber auch von Jesus jetzt nochmal neu gesagt, dass das das wichtigste Gebot ist? Du sollst Gott lieben. Das Oxford Dictionary definiert Liebe so: auf starker Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen, verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, Hingabe oder Ähnlichem. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Warum reicht es nicht einfach, ihn okay zu finden oder Gott zu respektieren oder sich eben halt an seine Gebote zu halten? Warum ist es wichtig, ihn zu lieben? Tim Keller, ein sehr bekannter Pastor und Autor aus den USA, für den dürft ihr gerne weiter beten übrigens. Der hat eine schwere Krebserkrankung, durchläuft gerade Chemotherapie. Der hat Folgendes gesagt zu diesem Thema: Wenn es einen Gott gibt, der dich gemacht hat und dein Leben in jeder Minute erhält, dann schuldest du ihm nicht nur, ihn über alles zu lieben, sondern du wirst auch dein Leben und das anderer ruinieren, wenn du es nicht tust. Das ist ein starker Satz. Also kurz, weil Gott alles für dich hingegeben hat, ist Liebe für ihn die natürliche Reaktion. Gott zu lieben ist deine Bestimmung. Und wenn du an dieser Bestimmung vorbeischrammst, dann wird dich das am Ende leer zurücklassen. Du bist gemacht, um Gott anzubeten. Du bist gemacht, um Gott leidenschaftlich zu lieben. Deshalb sagt Jesus: Hey Leute, ihr sollt vor allem Gott lieben. Ihr seid dazu gemacht. Ihr braucht das, um eure Bestimmung zu finden. Liebt Gott, nicht weil es eine religiöse Pflichtübung ist, sondern weil es eure Erfüllung bedeutet, weil ihr dazu geschaffen seid. Die meisten von euch, die kennen ja schon Lotte, unseren Doberdackel. Wir lieben diesen Hund, weil er einfach so ist, wie er ist. Und sie liebt uns. Nicht, weil wir sie dazu zwingen würden. Ja, wir stehen nicht morgens auf und sagen zu Lotte: Hey Lotte, lieb uns jetzt gefälligst. Nein, sie liebt uns, weil wir sie aus dem Tierheim geholt haben und weil wir ihr ein Zuhause gegeben haben. Und genau das macht ja auch Gott mit uns Menschen. Er befreit uns aus unseren Gefangenschaften, in denen wir drinstecken, ob das Egoismus ist, ob das irgendwelche Süchte sind, Ängste, Sorgen, Krankheiten. Gott befreit uns aus diesen Ketten und er gibt uns ein neues Zuhause. Liebe entsteht nicht unter Zwang, Liebe entsteht im Herzen. Und deshalb sagt Jesus nicht nur, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Das Herz steht für den Willen eines Menschen. Also wenn Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, dann sagt er eigentlich, hey, du sollst Gott lieben und zwar freiwillig. Nicht unter einem Zwang oder unter Druck oder aus Pflichtgefühl, sondern deine Liebe für Gott soll freiwillig sein. Johannes Calvin, der Reformator, der hat es so ausgedrückt: Gott zu lieben ist der Beginn allen Glaubens. Denn Gott möchte keine menschliche Folgsamkeit, die nur erzwungen ist. Wie steht es mit deiner Liebe zu Gott? Liebst du Gott aus freien Stücken? Liebst du Gott freiwillig? Oder empfindest du in deinem Leben als Christ Zwang und Druck und eben genau das Gegenteil von Freiheit? Gefangen sein, gebunden sein. Vielleicht brauchst du eine Veränderung deines geistlichen Speiseplans. Vielleicht ist für dich genau die nächste 9-Wochen-Etappen-Predigtreihe, die wir haben, genau das, was du brauchst. Du bist zur Freiheit berufen. Jesus macht frei. Du bist nicht berufen, irgendwo unter einem Druck oder einem Zwang zu sein. Wo steht deine Liebe? Ist sie freiwillig? Okay, aber er sagt nicht nur, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Er sagt auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deiner ganzen Seele. Auch so ein Wort. Im Alten Testament ist das hebräische Wort für Seele Nefesh und heißt so viel wie das Leben oder eine Person. Und im Neuen Testament steht im griechischen Text das Wort Psyche. Und das steht für eigentlich unser inneres Wesen, das unsere Emotionen, unser Verlangen ausmacht. Also unsere Gefühle, unsere Motivationen. Also Liebe mit ganzer Seele ist Liebe, die sich freut, ist eine Liebe, die vor Begeisterung strahlt. Bei Lotte sieht Liebe mit ganzer Seele so aus. Da habt ihr es. Wenn Jessie sie streichelt, dann ergibt sie sich voll und ganz mit einem Wohlgefühl und wedelt mit dem Schwanz, lässt die Zunge raushängen und ist einfach nur glücklich. Sie liebt mit voller Seele. Sie liebt strahlend und voller Freude. Psalm 63. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele. Wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Das steht in Psalm 63. Und Psalm 42, Vers 1, das kennt ihr alle. Wie der Hirsch nach Wasser lechzt oder dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Das ist Liebe mit ganzer Seele. Leidenschaftliche, freudige Liebe, die Verlangen verspürt für Gott. Beschreiben diese Verse deine Liebe für Gott? Oder ist da noch Luft nach oben? Ich kann dir sagen, bei mir ist Luft nach oben. Bei mir ist wirklich Luft nach oben. Ich bin so ein Typ, ich laufe mich in so einen Trott rein und dann mache ich so, wenn es schlecht läuft, mache ich einfach so die Pflichtsachen und dann bin ich okay damit. Aber mir geht die Leidenschaft verloren. Ich brauche Liebe für Gott von ganzer Seele. Und ich schätze, es geht dir zu einem gewissen Grad genauso. Wir sind noch nicht angekommen. Wer mit ganzer Seele Gott liebt, der findet Freude und Erfüllung in Gott. Wer mit ganzer Seele liebt, der findet Freude in seinem Gegenüber. Gott ist dein Retter. Er hat seinen Sohn geschickt, um dich mit ihm zu versöhnen. Er hat seinen Sohn geschickt, um einer von uns zu werden, um stellvertretend für dich am Kreuz zu sterben. Gott ist den ganzen Weg gegangen, um dich zu sich zurückzurufen. Begeistert dich das? Erfüllt dich das mit Freude? Es sollte dir eine Seelenregung abbringen, wenn du dir das vor Augen führst. In den nächsten Wochen werden wir gemeinsam Wege entdecken, wie wir unsere Freude an Gott erneuern und vertiefen können. Jesus gibt drei Hinweise, wie unsere Liebe charakterisiert sein soll. Und der dritte Hinweis lautet so: Liebe Gott mit deinem ganzen Verstand. Also nicht nur dein Herz und deine Seele, sondern auch dein Verstand braucht geistliche Nahrung, beziehungsweise auch dein Verstand soll Gott Liebe ausdrücken. Die Frage ist nur, wie das funktioniert. Es gibt einen amerikanischen jüdischen Autor, Dennis Prager, und der hat mal Folgendes gesagt. Eine Sache, die mir an Christen auffällt, ist, dass sie nicht lesen. Sie lesen nicht in der Bibel und sie lesen nicht die großen christlichen Denker. Das verstehe ich nicht. Für mich als Juden ist das verwirrend. Das erscheint mir bizarr. Gott gab uns ein Gehirn. Sollten wir es dann nicht auch in seinen Dienst stellen? Interessante Gedanken, interessante Worte von einem jüdischen Beobachter, der sagt, hey, so nehme ich die Christen wahr. Eine Glaubensrichtung, die ein Buch als Grundlage hat, aber sie lesen das nicht. Eine Glaubensrichtung, die 2000 Jahre Kirchengeschichte hat, aber sie kennen ihre Vorgänger nicht. Aber was konkret meint denn Jesus, wenn er sagt, dass wir Gott mit unserem ganzen Verstand lieben sollen? Wie geht es? Antwort. Also, bei Lotte sieht es so aus, naja, nicht wirklich, ist ein bisschen gestellt. Du liebst Gott mit deinem ganzen Verstand, indem du dich bewusst mit seinen Worten und mit seinen Gedanken auseinandersetzt. So liebst du Gott mit deinem ganzen Verstand. Indem du regelmäßig in der Bibel liest, und zwar nicht einfach nur, weil du halt einen Bibelleseplan hast und einen Haken setzen musst, sondern die Bibel liest, um Gott besser kennenzulernen, seine Versprechen für dich, seine Ansprüche für dein Leben besser kennenzulernen, was er für dich getan hat, davon zu hören und darin einfach Kraft zu gewinnen. Indem du gute Bücher liest, die dich ihm näher bringen. Also nochmal Hinweis auf unsere Bücher, die ich gerade vorgestellt habe. Indem du ihm nicht nur nachspürst und nachfühlst, womit wir als postmoderne Menschen, gefühlsorientierte Menschen, es eigentlich sehr einfach haben, sondern auch über ihn nachdenkst. John Piper sagt, dein Verstand wurde dazu geschaffen, Gott zu kennen und zu lieben. Psalm 1, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz, nach der Tora des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Psalm 63 nochmal, nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach. Gott, die Liebe ausdrücken durch deinen Verstand. Das ist Jesu Anspruch an dich und an mich. Was wir als so ein heiliges Sahnehäubchen der Frömmigkeit annehmen, sieht Jesus als grundlegend wichtig. Das, was wir bewundern an manchen Einzelnen, dass sie Jesus und Gott und den Heiligen Geist, den dreieinigen Gott, ganzheitlich lieben, sieht Jesus als, jo, das ist die Grundlage, auf der könnt ihr aufbauen. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dieses Soll vergleichst mit deinem Ist-Zustand. Ich empfinde das als überfordernd. Das ist eine ziemlich krasse Herausforderung. An diesem Punkt kommt die gute Nachricht der Bibel ins Spiel. Ich möchte euch vorlesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Für alle, die sich überfordert fühlen mit diesem Liebesgebot. Folgendes steht da. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein super wichtiger Schlüsselvers für die ganze Predigtreihe. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott liebt dich ganz und gar. Du bist sein Geschöpf, er hat dich geschaffen, er empfindet nichts als Liebe für dich. Ja, nichts als Liebe klingt falsch. Es gibt viele verschiedene Empfindungen über das, wie du bist und was du tust, aber Gott ist ganz und gar verliebt in dich. Und in dieser Liebe für dich kann deine Liebe für Gott sich entwickeln. Auf dieser Liebe für dich kann deine Liebe für Gott sich aufbauen. Jesus sagt im Lukas-Evangelium, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Liebe für Gott baut auf der Erfahrung, Vergebung empfangen zu haben. Vergebung der Sünden, Überdeckung der Schuld und Scham, Wiederherstellung der Ehre. Liebe zu Gott entspringt aus Dankbarkeit für erlebte Vergebung. Wenn du Gottes Liebe für dich entdeckst, sichtbar geworden in Jesus Christus, erfahrbar geworden durch den Heiligen Geist, dann kannst du Gott mit allem, was du bist, zurücklieben. Und genau dazu möchte ich dich einladen. Lass uns gemeinsam auf eine Entdeckungsreise gehen. Lass uns in den nächsten 9 Wochen gemeinsam Ausschau halten nach dieser Liebe Gottes für uns, auf verschiedene Arten und Weisen, wie er sie zu uns ausdrückt und wie wir ihn zurücklieben können. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit uns gemeinsam diesen Weg begehen würdet. Und ich bin total gespannt darauf, was nach dieser Predigtreihe mit unserem geistlichen Leben passiert ist. Ich bin sehr erwartungsvoll, dass wir sehr viel ermutigter, sehr viel stärker und sehr viel fröhlicher und freudiger aus diesen 10 Wochen dann insgesamt rauskommen werden. Ich hoffe, dass das für dich Wahrheit wird. Ich hoffe, dass das für mich und meine Familie Wahrheit wird. Ich möchte noch gemeinsam mit uns beten. Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Zum gewissen Grade sind wir alle Mangelernährungsopfer, was geistliche Nahrung angeht und auch was geistlichen Ausdruck angeht. Jeder hat seinen eigenen Tunnelblick, jeder hat seine eigenen blinden Flecken, Herr. Wir bitten dich, dass du uns in den nächsten 9 Wochen die Augen öffnest für deine große Liebe und auch die Augen öffnest für die vielen Möglichkeiten, die über das hinausgehen, was wir kennen, über das hinausgehen, was wir schon erlebt haben und was wir schon praktiziert haben in unserem Leben, dir unsere Liebe auszudrücken. Herr, wir wollen Menschen sein, die vor allem und zuallererst dafür bekannt sind und dadurch auffallen, dass wir dich extravagant, außergewöhnlich stark mit allem, was wir sind und mit allem, was wir tun, lieben, Herr. Wir wollen dafür bekannt sein, dass wir Menschen sind, die verliebt sind in dich. Herr, verändere uns, hilf uns, unsere geistliche Speisekarte zu erneuern und hilf uns, dich tiefer kennenzulernen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.